Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich habe mit euch heute etwas Spannendes vor, nämlich, wenn ihr euch erinnert, wir hatten vor 2-3 Wochen das Thema Dämonologie. Dann habe ich das genutzt als Sprungbrett, um dann darüber zu reden, dass wir beim Thema Heilung aufpassen müssen, dass uns Heilung, Heilwerden nicht zum Götzendienst wird, weil das ganz leicht passieren kann. Und heute möchte ich Folgendes machen. Ich möchte nochmal in diesen Text zurückgehen aus Apostelgeschichte 19, wo es tatsächlich um das Thema Dämonologie ging und will da einsteigen in Vers 20. Da sieht man nämlich, was dieser Umgang mit dem Okkulten in Apostelgeschichte 19, Vers 20, was dieser Umgang, dieser kompetente Umgang mit dem Bösen, dass Christen in der Lage sind, dem Bösen wirklich etwas entgegenzusetzen, dass das in der Antike sowas wie ein, ich will mal sagen, wie so ein Werbeargument war. Ja, wir haben quasi best stuff against demonic. Ja, so, wir sind einfach die Guten, wenn es um Dämonen geht. Wir wissen, wie man das macht. Wir kriegen das hin. Da muss man keine Angst haben. Und da heißt es dann, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Was da wächst, das Wort des Herrn, das ist die Predigt von dem Herrn Jesus. Und wenn es wächst, dann bedeutet das so viel wie, Menschen hören das Evangelium, nehmen es an, erzählen es weiter, nachdem sie selber davon verändert worden sind. Darum geht es. Menschen werden Christen und werden an der Stelle ganz praktisch frei, kommen aus einem okkulten Hintergrund, haben ihre Probleme mitgebracht, finden Befreiung und können komplett neu durchstarten mit Jesus. Frei von dämonischen Bindungen. Und ich dachte euch, ich bringe euch noch 3 Bücher mit, die empfehlenswert sind, also von links nach rechts, der die Ketten sprengt. Jeder, der zum Glauben kommt und sagt, ich habe in meiner Vergangenheit ein bisschen was mit dem Thema Okkultismus, Esoterik zu tun gehabt, dem empfehle ich dieses Buch. Das ist wirklich, um überhaupt das Thema mal aus einer gläubigen Perspektive aufzuarbeiten und dann zu sagen, okay, ich möchte mich davon ein Stück weit lossagen. Ganz am Ende, da geht es wirklich um Okkult-Seelsorge, geht der Autor auch nochmal durch ein paar Themen durch, wo man für sich einfach selber nochmal sagen kann, hey, habe ich verstanden, lasse ich los und dann kann man auch nochmal drüber beten. Das zweite Buch ist dann ein bisschen wilder, das habe ich gestern zu Ende gelesen, Demonic Foes. Da geht es um Besessenheit, das hat ein Psychiater geschrieben, Besessenheit in Abgrenzung zu anderen psychischen Erkrankungen. Wo ist da genau die Grenze zu ziehen? Wo kann man auch leicht Besessenheitsphänomene mit psychischen Erkrankungen verwechseln? Das sollte man nicht tun, beziehungsweise wo sind Symptome im Raum, wo man sagt, hey, das ist mehr als nur eine psychische Erkrankung, das ist vielleicht überhaupt keine psychische Erkrankung, sondern eine geistliche Entität, die in deinem Leben Unfug stiftet. Spannend, leider nur auf Englisch zu haben, aber so ist das manchmal. Hat mir viel Freude gemacht, kann ich nicht anders sagen. Hat mich motiviert, weiterzulesen. Es gibt ein Buch, wie man Exorzist wird. Denke, das wird das nächste sein. Ich finde das Thema einfach total spannend, weil ich glaube, also das, was er macht, er ist Psychiater, er hat 25 Jahre lang als klinischer Psychiater, der in der Klinik arbeitet, hat er katholische Exorzisten begleitet. Und zwar als Fachmann dafür herauszufinden, wer braucht keinen Exorzismus. Also die haben ihn mitgenommen zu sagen, hey, wir wollen niemanden hier mit einem Exorzismus behelligen, der nicht in Wirklichkeit besessen ist. Wir wollen wissen, wer ist wirklich krank. Und die Untersuchungen hat er gemacht, deswegen hat er da ganz viele Fälle. Total spannender Typ. Vor allem das Buch ist so nüchtern geschrieben und so wissenschaftlich geschrieben. Also da fehlt dieses ganze, oh, ja, fehlt komplett. Man braucht eigentlich schon fast so ein bisschen einen Hintergrund im Bereich Psychologie, um Spaß dran zu haben, weil er einfach mal durch alle Krankheitsbilder durchgeht, die relevant sein könnten. Klammer auf, ohne sie zu erklären, Klammer zu. Das ist total. Also das. Dann habe ich euch mitgebracht Counterfeit Kingdom von Ende letzten Jahres rausgekommen. Ich hatte ja gesagt, dass dieses okkulte Element, dieses esoterische Element versucht, in christlichen Kreisen auch Einzug zu halten. Und das Buch beschäftigt sich tatsächlich mit solchen Dingen sehr, also sehr trendy, sehr aktuell, empfehlenswert, wenn euch das Thema interessiert. So viel nur abschließend zu diesem Thema Dämonologie, weil ich gerne mit euch heute an der Stelle in Apostelgeschichte 19 noch ein bisschen weitermachen möchte. Und wir lesen mal miteinander Apostelgeschichte 19, die Verse 21 und 22. Da heißt es, als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Das ist jetzt Paulus, der eben noch in Ephesus ist und jetzt darüber nachdenkt, ich könnte eine neue Missionsreise starten. Und wenn man so eine neue Missionsreise startet, naja, klar, dann braucht man ein paar Leute, die das vorbereitet und schon mal losziehen. Deswegen Vers 22, er sandte aber zwei von denen, die ihm halfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien. Und er selbst verweilte eine Zeit lang in Asien. Warum ich euch den Text vorlese, ist dieses kleine Wörtchen Asien. Es ist nämlich so, dass wenn in der Apostelgeschichte von Asien die Rede ist, wir verbinden mit Asien bitteschön immer einen Kontinent. Also wenn hier steht, er selbst verweilte eine Zeit lang in Asien, dann ist er nicht nach Nepal gereist, um dort für eine Weile vielleicht so Exerzitien in irgendeinem buddhistischen oder hinduistischen Kloster zu machen, sondern Asien ist hier die römische Provinz Asien und die ist geckigerweise in der heutigen Türkei. Das muss man einfach nur einmal geschnallt haben. Gleiches Wort, ganz unterschiedliche Bedeutung, Asien als Kontinent beziehungsweise Asien als römische Provinz. So, Frage, warum ist Okkultismus, Esoterik, böse Geister in Ephesus so stark verbreitet? Und ich gebe euch jetzt einen gängigen Tipp, der für viele Probleme und Schwierigkeiten im Leben immer gilt, wenn man sie so ein bisschen untersuchen will. Und dieser Tipp lautet, follow the money. Folge dem Geld. Und das ist hier auch der Fall. Wenn etwas weit verbreitet ist, dann hat das meistens gar nicht so weit im Hintergrund ganz handfeste finanzielle Interessen, dass das da so da ist, wie es da ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Apostelgeschichte 19, ab Vers 23. Es entstand aber um jene Zeit, genau in der Zeit, wo Paulus gerade darüber nachdachte, ich könnte doch mal eine dritte Missionsreise starten, Erastus, Timotheus und tschüss. In dieser Zeit entstand ein nicht geringer Aufruhr wegen des Weges. Der Weg, das ist eine Bezeichnung für das Christentum. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerkern nicht geringen Erwerb. Und nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeitern versammelt hatte, sprach er, Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat. Oh oh, ihr merkt schon, ja? Da ist viel passiert, viele Leute sind zum Glauben gekommen. Abgewandt hat, da er sagt, dass keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts erachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien, Achtung, nicht der Kontinent, sondern die Provinz, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. In den meisten Bibeln steht jetzt bei euch oben drüber der Aufstand des Demetrius. Und man muss den Text wirklich nur einmal kurz überfliegen, um zu sehen, worum es geht. Hier fühlt sich jemand in seinem Wohlstand gefährdet. Wodurch? Na, durch Paulus. Was macht Paulus? Er bekehrt Menschen. Und zwar weg von den mit Händen gemachten Göttern hin zu dem lebendigen Gott. Und logisch, wenn es weniger Götzendiener gibt, dann kaufen auch weniger Menschen diese silbernen Nachbildungen des Artemis-Tempels. Und das ist genau die Einkommensquelle von diesen Kunsthandwerkern hier. Das heißt, genauso wie heute auch, ja, also Esoterik, Schamanismus, Zauberei, Lichtarbeit, ja, schau genau hin, handfestes Geschäftsmodell. Irgendwann will jemand damit Geld verdienen. Und hier ist es eben Paulus, der für das Einkommen der Silberschmiede eine Gefahr darstellt. Und jetzt ist es immer so, wenn du den Mob mobilisieren willst, das hatten wir auch schon vorher in der Apostelgeschichte, also wenn du die Massen hinter dich bringen willst, dann ist es schlecht, wenn du sagst, ich verdiene zu wenig. Das interessiert die Leute nämlich im Allgemeinen nicht, wie viel du verdienst. Also brauchst du ein anderes Argument. Und das andere Argument, das ist hier halt, wir spielen mal die religiöse Karte. Und die religiöse Karte in der damaligen Zeit war eine viel gewaltigere Karte, als wir das heute uns vorstellen können. Man war als Stadtstaat, man war als Gesellschaft auf das Wohlwollen der Götter angewiesen. Das war ganz tief im Denken verinnerlicht. Und wenn wir hier haben in Vers 27, nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin, kann ich mal das Bild von dem Tempel haben, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts erachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Das ist die religiöse Karte. Da steht dieser Tempel und ja, wir sind eigentlich Verteidiger der Artemis. Man könnte sich schon mal die Frage stellen, welcher Gott einen Menschen als Verteidiger braucht, aber hey, die Karte, ja, da kann ich Leute hinter mich bringen. Jetzt könnte man fragen, wenn das hier steht, der Vorwurf lautet, Paulus ist einer, der will, dass die Artemis für nichts erachtet und ihre herrliche Größe vernichtet wird. Könnte die Frage stellen, will Paulus das wirklich? Also jeder von euch, der die Apostelgeschichte schon ein paar Mal gelesen hat, weiß, in der Apostelgeschichte, da treffen wir ja auf Predigten. Wir können nachlesen, was Paulus gepredigt hat. Ist Paulus so einer, der sich zuerst, wenn er anfängt, sagen wir mal, von einem heidnischen Hintergrund zu predigen, ist er jemand, der sich hinstellt und sagt, jetzt mache ich erstmal den Götzendienst so richtig schlecht? Und wir finden die Antwort, ich springe jetzt einmal im Text, wir finden die Antwort etwas weiter hinten. Ich überspringe jetzt den Aufstand. Es kommt jetzt zu einem Aufstand und dann gibt es so ein riesiges Palaver. Und mittendrin in diesem Palaver, wo man eigentlich sich getroffen hat, um die Christen zu lynchen, so mal ganz grob, kommt der Stadtschreiber. Der Stadtschreiber, das ist der Leiter der Volksversammlungen, einer der höchsten Stadtbeamten überhaupt. Der will jetzt in diesen Tumult, der da entsteht, der möchte da Ruhe reinbringen. Und er macht das mit Vers 37, Apostelgeschichte 19, Vers 37, mit einem Fazit. Also ihr müsst euch vorstellen, eine riesige Menschenmenge, die rumschreit. Es ist kurz davor, alles so aus den Fugen zu geraten. Und jetzt kommt dieser Stadtschreiber und weiß, ganz heikle Situation, wie beruhige ich die? Und er macht es, indem er Folgendes sagt. Und das geht mir um diesen Vers heute, den möchte ich gern zum Zentrum dieser Predigt machen, beziehungsweise das Thema, was da drin vorkommt. Hier heißt es, denn ihr habt diese Männer hergeführt, und das sind die Leute, die jetzt hier für die Christen stehen, ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch unsere Göttin lästern. Und wenn man das so liest, dann ist irgendwie klar, ja, das ist ein Heide, okay? Das ist ein Heide, der über die Christen sagt, also da so ein bisschen, was wissen wir alles über diese Leute? Erstens, keine Tempelräuber. Und da denken wir so ein bisschen, ja klar, es wäre schon komisch, wenn jetzt so die Christen in den Tempel reingehen und sich da so irgendwas mitnehmen. So nach dem Motto, ja, hier ist so eine kleine goldene Statue, die nehme ich mit nach Hause. Das wäre Tempelraub. Das macht man nicht. Das ist klar. Christen klauen nicht. Aber das Zweite ist auch total spannend. Hier ist ein Heide, ein oberer Stadtbeamter, der sagt, die Christen haben eine Reputation, sie haben den Ruf, die Göttin nicht zu lästern. Und das ist insofern super spannend, weil sie haben ja gepredigt, die Christen haben gepredigt, dass die mit Händen gemachten Götter keine Götter sind. Logisch. Aber es scheint so, obwohl sie nicht pro Artemis sind, sollten sie auch, es scheint so, dass sie von ihrer Wortwahl her es geschafft haben, so zu formulieren, dass sie gleichzeitig über die Artemis, also über das, was den heidnischen Mitbewohnern, den heidnischen Stadtbewohnern heilig war, nicht schlecht zu reden. Total spannend, ein absolut faszinierender Gedanke. Ich kann eine Position nicht einnehmen. Ich kann gegen eine Position sein, sie falsch finden, sie ablehnen, ohne dass ich deshalb schlecht über sie reden muss. Versteht ihr? Ganz spannender Gedanke. Ich kann evangelisieren und meine Position beschreiben, ohne giftige Kommentare, ohne spitze Bemerkungen. Und ich würde so weit gehen und sagen, ich kann das nicht nur, sondern ich darf das auch nicht. Und wisst ihr warum? Und ich werde euch drei Gründe bringen, warum wir das nicht tun sollen. Warum? Wenn wir mit Menschen ins Gespräch über Gott eintreten, und das müssen wir tun, wir sollen evangelisieren, dass wir an dieser Stelle das tun, ohne andere Menschen zu verletzen. Der erste Punkt, 1. Korinther 13, Vers 4 und 5, hat einfach damit zu tun, wie Liebe ist. Und da heißt es, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, und jetzt kommt's. Sie benimmt sich nicht unanständig. Liebe ist einfach mal nicht taktlos, nicht grob, nicht unangemessen, nicht unanständig. Das ist das, wie Liebe grundsätzlich ist. Liebe ist nicht grob. Ich muss niemanden runtermachen, um eine Diskussion zu gewinnen. Und wo das passiert, wo mir auffällt, dass Menschen gegen Menschen schießen, und ich habe den Eindruck, das hat zugenommen durch das Internet, an der Stelle müssen wir als Christen wirklich aufpassen, dass wir uns davon nicht anstecken lassen. Ich habe hier schon mal gepredigt, dass man nicht schlecht über Politiker reden soll. Das ist schon ein Weilchen her, geht in eine ganz ähnliche Richtung. So, nochmal mein Gedanke, damit ich euch nicht verliere. Wir kommen aus einer Situation in der Antike, Aufstand des Demetrius. Da werden Christen von einem Mob vor die Volksversammlung geholt und man möchte sie am liebsten lynchen. Und der Stadtschreiber sagt, können wir nicht machen, weil ihr wisst selber, die haben nichts angestellt. Das sind die, die weder Tempelräuber sind, noch schlecht über unsere Göttin geredet haben. Also die haben nicht nur nichts geklaut, die haben nicht mal was Schlechtes gesagt. Frage, wie kann das sein? Wir wissen doch, dass Paulus bei seiner Missionstätigkeit so richtig erfolgreich missioniert hat. Deswegen ist der Demetrius ja so stinksauer. Da sind viele zum Glauben gekommen. Und trotzdem ist diese Missionstätigkeit nicht einhergegangen mit einer Schmutzkampagne gegen heidnische Götter. Insbesondere nicht gegen die Artemis. Und das finde ich total spannend. Frage, warum gehen Sie so vor? Erste Antwort, weil Liebe nicht grob ist. Ist ganz einfach. Und natürlich, wenn du weißt, du musst ja nur mal überlegen, du würdest auf der anderen Seite stehen. Wie möchtest du, dass jemand gegen dich ist? Gegen dich argumentiert? Gegen deine Position ist? Wie möchtest du, dass Leute mit dir umgehen? Und du weißt sofort, ja, ich möchte auch nicht, dass Leute mich in Grund und Boden lästern. Ja, mit Schimpfworten überziehen, mehr, also irgendwelche blöden Argumente, die einfach nur so unter die Gürtellinie gehen. Das will einfach keiner. Liebe ist nicht grob, nicht taktlos, nicht bewusst verletzend. Und wenn ich dann, und ich lese das jetzt leider öfter mal, ja, von liberalen Theologen Vorträge höre, in denen sie auf Leute wie mir rumhacken, ja, und mich wegen meiner, also einfach nur, weil ich eine konservative Sicht habe, wenn ich dann pauschal, und ich bringe jetzt einfach ein paar Zitate, als dümmlich, rechthaberisch, engstirnig oder bibelverkorkst bezeichnet werde, wenn man mir unterstellt, ich würde die Bibel so verwenden wie Salafisten den Koran, ich würde sie missbrauchen und instrumentalisieren, Ende der Zitate, dann muss ich einfach sagen, ich bekomme mit den Aussagen an sich ein Problem. Ich bekomme ein moralisches Problem. So möchte ich grundsätzlich nicht reden. Also möchte ich als Christ nicht über Christen reden, so möchte ich als Christ über niemanden reden. Nicht mal über Heiden. Und auch nicht über das, was einem Heiden wichtig ist. Es ist nämlich ein Riesenunterschied, ob wir mit Worten verletzen oder mit Worten überzeugen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich Menschen und ihre Ideale, wenn ich die erst schlecht machen muss, bevor ich überhaupt gegen sie argumentieren kann, dann liegt das meistens daran, dass meine eigenen Argumente nicht sonderlich stark sind. Könnt ihr euch merken, wenn jemand erstmal gegen euch schießt, dann ist das, was er noch in petto hat, wahrscheinlich relativ dünn. Weil sonst müsste er sich gar nicht die Mühe machen, dich als Person vorher abzuschießen. Jetzt wird der eine oder andere denken, aber Jürgen, hat nicht auch der Herr Jesus deutlichst gegen die Pharisäer gewettert? Hat er sie nicht Heuchler genannt und Narren und Blinde? Und ja, hat er. Also es mag Situationen geben, wo ein Fluchwort, das fängt ja an mit Wehe, das ist ein Fluchwort, es mag Situationen geben, wo so ein Fluchwort gegen jemanden angebracht ist, der, sagen wir, durch falsche Lehre oder durch sein falsches Vorbild Menschen davon abhält, rettenden Glauben zu finden. Sowas mag es geben, aber Achtung, es ist in der Bibel die absolute Ausnahme. Und es ist ein Ausdruck von Liebe, weil es darum geht, in diesem Moment, wo Jesus das tut, wenn Jesus das sagt zu den Pharisäern, dann ist das so etwas wie eine an Eindrücklichkeit nicht mehr zu überbietende Warnung. Wenn Jesus Weherufe ausspricht, dann sind das Ausdrücke von heiligem Zorn. Ein Zorn, der retten will. Es geht Jesus nicht darum, einfach nur im öffentlichen Kontext die Pharisäer runterzuputzen, sie zu verachten, Rufschädigung zu betreiben, Verleumdung oder ein bisschen Hetze. Das ist überhaupt nicht sein Punkt. Das ist so ein, Achtung, Freunde, ihr steht kurz davor, den allergrößten Fehler zu machen. Und ich baller euch jetzt nochmal ein Wehe entgegen. So wirklich mit der Zaunlatte nochmal so richtig bam. Weil wenn ihr jetzt nicht hört, dann ist für euch, das Ding ist durch. Ihr steht kurz davor, nicht nur den größten Fehler eures Lebens zu machen, sondern einen, der nicht mehr reversibel ist. Lasst das sein. Und das ist etwas ganz anderes, als sich hinzustellen und einfach schlecht über andere Leute zu reden. Also Frage, warum sind die Christen in Ephesus dafür bekannt, die Artemis nicht zu lästern? Erstens, weil es keine Liebe ist. Es ist keine Liebe, wenn ich Menschen schlecht mache und auch nicht Liebe, wenn ich schlecht mache, was einem Menschen heilig ist. Logisch. Zweiter Punkt. Und der zweite Punkt, den finde ich fast noch wichtiger als den ersten. Er lässt sich nicht so gut verkaufen, weil er ein bisschen theoretischer ist, aber ich finde ihn fast wichtiger. Der zweite Punkt geht so. Echter Glaube entsteht nicht aus einem Gefühl, auch nicht aus dem Gefühl der Verachtung. So, was will ich damit sagen? Echter Glaube heißt nicht, dass ich mich mit der Verachtung, die eine andere Person hat, eins mache. Ich bin nicht dann gläubig, wenn ich ablehne, was der Prediger ablehnt, den ich gerade höre. Das ist bei Populisten und bei Demagogen, das ist mir mal irgendwann aufgefallen. Die machen Folgendes, die errichten mit Worten irgendein Feindbild. Da wird so ein Strohmann errichtet, den alle blöd finden. Der ist auch so blöd, dass man ihn nur blöd finden kann. Und dann, wenn man durch ganz viel Übertreibung so ein Feindbild hingestellt hat, dann gibt man dieses Feindbild der Verhöhnung und der Verachtung preis. Und wir kennen das, wenn wir uns mit dem Dritten Reich beschäftigt haben. Ja, da ist es dann der Jude, der natürlich nichts zu tun hat mit den realen Leuten, die damals gelebt haben als Juden. Aber der Jude, das, ja, da wird da was aufgebaut und dann kann jeder natürlich nur sagen, ja, wenn die wirklich so schlecht sind, kann ich eigentlich auch nur dagegen sein. So gewinnt man Nachfolger. Leute, die die eigene Position teilen. Aber, und es ist wichtig, dass ihr das gut versteht, so gewinnt niemand rettenden Glauben. Rettender Glaube ist etwas ganz anderes. Du bist nicht dann ein guter Christ, wenn du gegen etwas bist. Das reicht einfach nicht. Rettender Glaube funktioniert deshalb anders, weil rettender Glaube an Gott braucht mein Herz. Rettender Glaube heißt, ich verliere mein Herz. Nicht, ich stimme irgendwo einer Position zu. Rettender Glaube heißt, da gibt es Fakten, reale historische Fakten. Und auf dem Grund dieser Fakten treffe ich eine Entscheidung, wie wir es vorhin im Zeugnis gehört haben. Und das kann ich mit 7 Jahren machen, das kann ich mit 19 Jahren machen, das kann ich mit 89 Jahren machen. Ich habe Fakten und diese Fakten reichen mir, um zu sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung zu glauben. Zu glauben im Sinne von zu vertrauen. Also nicht nur einfach gegen etwas zu sein, sondern einem Gott, dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, mein ganzes Leben anzuvertrauen. Und klar, wenn ich sage, rettender Glaube fußt auf historischen Fakten, dann wird klar, warum Paulus und seine Mitstreiter nicht aktiv gegen diesen Artemis-Kult schießen müssen. Versteht ihr? Das braucht kein Mensch. Da reicht es, ganz billig mal darauf hinzuweisen, wie absurd die Geschichte ist. Und das finden wir an verschiedenen Stellen in der Bibel. Ich habe euch eine mitgebracht, Jesaja 44. Wenn Leute sich hinstellen und sagen, oh, ich glaube aber an, und jetzt füge da irgendwas ein, ja, du kannst zum Beispiel moderne Dinge hier auch einfügen. Es ist ziemlich lustig, wenn jemand sagt, ich glaube daran, dass die Welt aus dem Nichts entstanden ist, ohne Grund und ohne, dass da jemand dahinter steckt. Das ist schön. Ja, kannst du gerne glauben. Ich glaube auch aus dem Nichts, aber ich glaube, dass es Gott braucht, um aus dem Nichts was zu machen, weil aus dem Nichts kommt im Allgemeinen ohne nichts nichts. Aber hey, bleiben wir bei den Götzenstatuen. Jesaja 44. Es reicht einfach nur zu sagen, wie absurd die Sache ist. Das kann jeder denken, das muss man einfach nur mal erklären. Stell dir vor, du bist in Ephesus und du unterhältst dich mit einem Christen. Warum bist denn du Christ geworden? Und der Christ sagt einfach, komm, ich lese dir mal eine Stelle aus dem Alten Testament vor. Und dann wissen wir beide, warum das eigentlich ein bisschen, naja. Wir müssen eigentlich nicht weiter drüber reden. Hier, der Holzschnitzer misst einen Block ab, zeichnet die Umrisse der Gestalt darauf und arbeitet sie mit dem Stecheisen heraus. Schließlich glättet er noch die Oberfläche. So schafft er ein Bild, das aussieht wie ein Mensch, wie ein Prachtstück von einem Mann. Das Bild wird in ein Haus gestellt und da bleibt es und rührt sich nicht. Man wählt dafür eine Zeder oder eine besonders kräftige Eiche im Wald oder man zieht Lorbeerbäume, die der Regen groß und kräftig werden lässt. Mit dem Holz dieser Bäume macht sich der Mensch ein Feuer. Das ist jetzt der Gag, ja? Also mit dem Holz machst du dir ein Feuer, wärmt sich daran oder backt Brot damit und aus demselben Holz macht er sich ein Götterbild, vor dem er sich zu Boden wirft. Und da haben wir die ganze Absurdität. Den einen Teil des Holzes verbrennt er, auf dem Feuer brät er sich Fleisch und isst sich an dem Braten satt. Er sitzt am Feuer und sagt, ah, das wärmt, was für ein schönes Feuer. Aus dem anderen Teil macht er sich einen Gott und wirft sich davon nieder. Er betet zu dem Holz und sagt, rette mich, du bist doch mein Gott. Die Götzenverehrer haben keinen Verstand. Ihre Augen sind verklebt, sodass sie nichts sehen. Ihr Herz ist verschlossen, sodass sie nichts begreifen. Das alles, was du sagen musst, du musst einfach nur sagen, Entschuldigung, wir brauchen uns über das, wo du herkommst. Über deine Theologie, über das, was du gerade glaubst, ich brauche gar nicht viel. Ich zeig dir einfach, an welcher Stelle deine persönliche Weltsicht nicht funktioniert. Und das kann ich zeigen. Ich kann einem Atheisten zeigen, dass seine Weltsicht nicht funktioniert, weil es wird irgendwas fehlen in dieser Gesamtschau von Welt. Das ist die Unlogik hinter Götzendienst. Und wenn man das verstanden hat, dann brauche ich nichts, ich brauche nicht mehr gegen Götzendienst wettern, versteht ihr? Ich kann einfach nur sagen, das ist das, was eigentlich jeder verstehen kann. Und jetzt würde ich gerne für Jesus werben. Es bringt nichts, einen Götzen noch schlechter zu machen. Du kannst einfach sagen, hier, schau mal, kommt es dir nicht auch ein bisschen komisch vor? Ah, das ist einfach, das ist es nicht. Hier, das, ja. Aber lass mich dir vorstellen, was ich habe. Lass mich Jesus groß machen in deinem Leben. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann sollte es doch reichen, die Wahrheit zu verkünden. Oder? Ich hatte gesagt, rettender Glaube fußt auf historischen Fakten. Das finde ich ganz, ganz arg wichtig. Fakten über den lebendigen Gott, der so groß ist, dass er sagen kann, kein Tempel fasst mich. Und übrigens, wenn du anfängst, dir irgendein Bild von mir zu machen, lass es gleich sein, weil kein Bild den ewigen Schöpfer Gott abbilden kann. Er verbietet das. Seine Ewigkeit, seine Allmacht, seine Majestät passt einfach in kein Bild hinein. Und jetzt kommt das, was wir, wenn wir gläubig sind, verstanden haben. Der allmächtige Schöpfer Gott wird Mensch. Und er wird nicht einfach nur Mensch, sondern er bereitet diesen Moment, diesen gigantischen Eingriff in die Geschichte, er bereitet diesen Moment vor durch Jahrhunderte von Prophetien. Und dieses Menschwerden findet statt in einem kulturellen Kontext, im kulturellen Kontext eines altorientalischen Volkes, dass, wenn Jesus da ist, wenn Gott Mensch wird, wenn er lebt, stirbt, die Menschheit befreit von der Schuld ihrer Sünde. In diesem Moment ist alles so weit vorbereitet, dass die einzelnen Elemente seines Lebens vor dem Hintergrund des Volkes Israel mit seiner Geschichte alle miteinander plötzlich Sinn ergeben. Und du verstehst, er ist der Hohepriester, er ist das Opfer, es ist total großartig, wie Gott das tut. Und das muss ich verstanden haben, dass da einer am Kreuz für meine Schuld wirklich gestorben ist, dass da einer einen Ausweg anbietet, dass ein Retter geboren wurde, der nicht einfach nur stirbt, sondern wieder aufersteht und dann in den Himmel auffährt und sagt, hey, ich sitze zur Rechten Gottes und ich verspreche jedem, der mir vertraut, der an mich glaubt, ich verspreche jedem ewiges Leben, einen kompletten Neuanfang mit Gott. Darum geht es. Diese Fakten den Menschen zu predigen, zu sagen, Glauben ist Vertrauen. Glauben heißt nicht, ich bin gegen etwas. Glauben heißt nicht, ich bin Teil einer Gemeinde oder Teil einer Religion. Ich nicke ein Bekenntnis ab. Alles zweit- und drittrangig. Im Zentrum steht eine Beziehung, die Fakten braucht. Und Fakten brauchen immer, bitte merkt euch das, Fakten brauchen immer einen historischen Bezug. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht anfangen zu glauben, es würde um irgendeinen so einen Sprung gehen, weißt du, so einen Sprung in die Irrationalität. Ja, eigentlich ist es völlig plemplem, an Gott zu glauben, aber ich mach's trotzdem. Nein, mach's nicht. Wenn's plemplem ist, dann besorg dir die Fakten, bis es nicht mehr plemplem ist. Und dann mach den Sprung. Aber dann mach ihn bewusst und sag, ich setze mein Vertrauen auf diesen Gott, der die Ewigkeit verlassen hat, um mich zu retten. Auch wenn ich nicht begreife, warum der Schöpfer von Himmel und Erde auf diese Erde blickt, mich sieht und irgendwas für mich machen möchte. Und ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Ich schaue manchmal in den Spiegel und denke, Gott, gibt es irgendeinen Grund? Kannst du mir irgendwie erklären, warum ich? Und wenn du als Christ das nicht ab und zu machst, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, Gott, warum ich? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir kennen uns. Ich kenne mein Leben, du kennst mein Leben. Was soll das? Und wenn du dann nicht checkst, dass das irgendwas mit Liebe zu tun hat und dass Liebe irrational ist, dass Gott dich liebt, obwohl du so bist, wie du bist, schon geliebt hat, bevor du dich bekehrt hast, obwohl du da auch schon so dämlich drauf warst, ist der Hammer, ist der absolute Hammer. Also wenn wir evangelisieren, dann brauchen wir bessere Argumente, wir brauchen nicht bösere Worte. Lasst uns das bitte nie vergessen. Lass uns nie vergessen, dass es nicht reicht, gegen etwas zu sein, sondern dass wir es lernen müssen, für etwas zu sein. Und wenn du gläubig bist und so am Anfang stehst, das fand ich an dem Zeugnis vorhin so toll, wir springen schon ein Stück weit in diese Beziehung mit Gott hinein. Und dann kommt ein Leben dazu und wir dürfen ein Leben lang lernen, wie tragfähig und genial diese Beziehung ist. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Stellt jede Frage an den Glauben, die ihr habt. Ich kann es nicht anders formulieren. Ich mache das seit über 30 Jahren inzwischen, dass ich jede Frage, die mir zum Glauben kommt, an den Glauben stelle. Weil wenn das Wahrheit ist, dann muss es da doch auch Antworten geben. Und ich bin eigentlich noch nie enttäuscht worden. So, rettender Glaube entsteht dort, wo Menschen verstanden haben, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Dass sie seinen Tod als Sühnung für ihre Sünden brauchen. Rettender Glaube entsteht dort, wo Menschen sich dafür entscheiden, dass Jesus Herr wird in ihrem Leben. Es gibt diese Idee aus Jesaja 52, Vers 7, das ist das Evangelium im Alten Testament, da steht, Gott herrscht als König. Und wenn jemand sich bekehrt, dann ist das Motto meines Lebens geworden. Gott herrscht als König in meinem Leben. Praktisch, persönlich, alle Aspekte meines Lebens bestimmt. Und versteht ihr, so eine Entscheidung ist viel, viel mehr als nur gegen den Zeitgeist zu sein oder gegen Artemis oder gegen Gender oder gegen was weiß ich. Ist völlig Wurst. Es ist nicht genug, gegen etwas zu sein, sondern wir müssen für etwas sein. Für Jesus. An ihn müssen wir uns hängen und sagen, hey, ich hab dich. Und der Rest, ja, da denke ich vielleicht auch nochmal drüber nach. Aber das ist mir eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil ich weiß ja, für wen ich bin. Ich will dieses Leben führen. Versteht ihr? Ich habe eine Frau, die ich liebe. Ich denke doch nicht ständig darüber nach, wie es wäre, mit anderen Frauen unterwegs zu sein. Also, warum die besser sein können. Ich habe eine, ich muss diese Beziehung leben. Das ist anstrengend genug, wenn man so will. Herausfordernd genug. Befriedigend genug. Um mich ein bisschen mit Worten noch zu retten. Die Frage ist, warum wettern die Christen nicht gegen Artemis? Punkt 1, es ist keine Liebe, wenn ich schlecht mache, was einem Menschen heilig ist. Und natürlich noch weniger, wenn ich den Menschen selber verhöhne. Zweitens, echter Glaube entsteht nicht aus einem Gefühl, auch nicht aus dem Gefühl der Verachtung, sondern echter Glaube braucht Fakten. Historische Fakten, die mich dazu bringen, in Jesus meinen Retter zu sehen und sein Jünger zu werden, seine Jüngerin. Dritter Punkt, letzter Punkt, Lästern ist Sünde. Und vielleicht schlimmer, als uns manchmal bewusst ist. Es gibt ja so Sünden, die kommen irgendwie so im Gemeindealltag gar nicht so vor. Aber Lästern, dieses permanent schlecht über Leute reden, ist ein Grund für Gemeindeausschluss. Da heißt es zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 5, Vers 11, nun aber, habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer. Und ein bisschen später heißt es dann in Vers 13, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das ist schon grob. Also Lästerei, das ist eine grobe Sünde, die wird hier auf eine Stufe gestellt mit Unzucht und Habsucht und Götzendienst. Dann erkennt man Irrlehrer interessanterweise daran, dass sie sich nicht scheuen, über die unsichtbare Welt zu lästern. Also müsst ihr euch vorstellen, sie reden schlecht über den Teufel und seine Dämonen. Denkst du, aber das kann ich doch machen. Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Wir reden nicht schlecht, auch nicht über den Teufel und seine Dämonen. Ihr Lehrer tun das schon. Judas 1, Vers 9 und 10, da ist die Stelle dazu. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fallen. Also Michael traut sich nicht, in der Auseinandersetzung mit dem Teufel ein lästerndes Urteil zu fällen. Er redet nicht schlecht über den Teufel, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese, das sind die Irrlehrer, aber lästern alles, was sie nicht kennen. Also hier lästern Menschen über den Teufel und seine Dämonen. Und das sind natürlich, könnte man sagen, ja genau die Wesen, die hinter allem Götzendienst stehen. Wenn man so will, ist der Artemis-Tempel ja ein Ausdruck von Götzendienst und demzufolge von Dämonie. Also kann ich doch ein bisschen schlecht drüber reden, oder? Nein, kann ich nicht. Wir tun das einfach nicht. Wir tun es einfach nicht. Titus Kapitel 3, Vers 2. Erinnere sie, wie geht's los? Niemand zu lästern. Wir machen das einfach nicht. Lästern heißt, dass ich jemanden mit Worten schlecht mache. Aber wir sollen niemanden mit Worten schlecht machen. Wenn du den Mund aufmachst und ich bitte euch den Vers, wenn ihr ihn noch nicht auswendig gelernt habt. Lernt ihn auswendig. Epheser Kapitel 4, Vers 29. Wie sollen wir reden? Kein faules oder schlechtes Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Versteht ihr? Nicht schlecht, sondern gut. Wer mir zuhört, der soll erbaut werden, der soll Gnade finden. Und ganz ehrlich, wenn du brühwarm den letzten Tratsch und Klatsch erzählst oder einfach nur schlecht über jemanden redest, das ist für mich nicht gut, das ist für mich nicht erbaulich und da fühle ich mich auch nicht wohl dabei. Ich will das gar nicht hören. Merkt ihr also, es reicht nicht zu sagen, du sollst nicht lästern. Ha, viel, viel schlimmer. Du sollst gute Dinge reden. Du sollst so reden, dass der andere sagt, oh, das war schön, sich mit dir unterhalten zu haben. Vielen Dank, ich gehe jetzt hier raus und fühle mich gut und fühle mich jetzt nicht so, als müsste ich mich erstmal schütteln wie so ein Hund, der aus dem Wasser kommt und den ganzen Dreck wieder loswerden, den du über mich ausgegossen hast. Kein faules Wort. Lernt diesen Vers bitte, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und deswegen, wenn du sagst, Jürgen, das ist schon ein bisschen mein Problem, ich sehe mich da schon so als jemanden, der gerne mal, auch im Internet kann das ganz schnell passieren, dass man dann so in der Kommentarfunktion plötzlich Dinge schreibt, wo man sich so, ja, oder wo man sich eins macht mit Leuten, die da vor sich hinlästern. Wenn du da ein Problem hast, dann hast du ein paar Apps, die du löschen kannst und du kannst Kolosser 3, Vers 8 auswendig lernen, wo steht, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Ich meine, noch klarer kann man es gar nicht sagen, oder? Wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn Jesus in dir lebt, bis auf diesen kleinen Bubbel heiliger Zorn, den darfst du dir schon gönnen, aber du musst genau wissen, wann der kommt. Aber ansonsten reden wir einfach als erneuerte Menschen. Wir segnen sogar unsere Feinde. Ist das irre? Ist das irre? Ja, wir fangen sogar an, unsere Feinde zu segnen. Warum? Ja, weil wir Segen bekommen haben. Wir sind beschenkte Leute. Wir gehören auf die Seite des Siegers. Unsere Ewigkeit ist gesichert. Meine Sünden sind vergeben. Ich warte eigentlich nur noch auf Erde 2.0 und ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird eine total geile Zeit. Da kann ich doch hier in dieser Welt schon jeden freisprechen, der irgendwas mit mir tut und die sagen, ey, arme Socke, ja, was auch immer. Ganz ehrlich, ich segne dich gern. Und ich will lernen, nicht schlecht darüber zu reden. Einfach deshalb nicht, weil wenn ich es tue, dann lebe ich einfach nicht nach dem, was der Herr Jesus möchte. So einfach. Epheser 4,31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Es ist einfach nicht richtig, ist nicht gut, ist nicht gerecht. Schmeiß es raus aus deinem Leben. Morgen im Podcast wird es um die Frage gehen, wie man vom Hörer zum Täter wird und es wird um gute Gewohnheiten gehen. Versuch doch, wenn du sagst, das ist mein Problem, mach ein Experiment. Einfach mal ein Vierteljahr lang nicht mehr schlecht reden. Einfach nur ein Vierteljahr. Verzichte einfach mal drauf. Schau mal, wo du landest, wenn du es nicht tust. Beiß dir auf die Zunge. Mach es einfach mal ein Vierteljahr nicht. Und was sich in deinem Leben ändert, wenn du darauf verzichtest. Ich gebe dir ein Versprechen. Wenn du nach einem Vierteljahr wieder mit Lästern anfangen willst, die Sünde wartet nach einem Vierteljahr auf dich und möchte gerne wieder in dein Leben. Die ist nicht weg. Es sei denn, du hast in dem Vierteljahr gelernt, wie gut es ist, ohne das zu leben. Wir müssen Gott vertrauen, dass wenn er sagt, das ist falsch, dass wir es wirklich sein lassen. Oft steht uns unser Ego so im Weg, dass wir denken, dass wir wüssten, was richtig wäre. Und dann kommen wir bei so einem Vers vorbei und denken, ja, aber in dem und dem. Nein, hör mal auf damit. Schmeiß es raus aus deinem Leben. Gut, erbaulich, Gnade geben. Und wenn das nicht der Fall ist, halt mal für ein Vierteljahr den Mund. Das wäre so die gute Gewohnheit, die würde ich dir einfach empfehlen, damit wir da rauskommen. So, worum ging es mir heute? Mir ging es darum, ausgehend von einer Geschichte in der Apostelgeschichte, wo wir mit der interessanten Tatsache konfrontiert werden, dass christliche Missionare in Ephesus den Götzendienst nicht karikiert und nicht verhöhnt haben. So jedenfalls die Einschätzung des Stadtschreibers, so wie Lukas sie uns überliefert hat. Und ich wollte euch drei Argumente vorstellen, die uns dazu bringen sollen, auch nicht zu lästern. Auch da, wo das sich womöglich thematisch anbietet, okay? Das gibt's ja schon im Leben. Punkt 1, es ist keine Liebe, wenn ich andere schlecht mache. Punkt 2, es ist keine Grundlage für rettenden Glauben. Dafür braucht es Wissen über Jesus. Und Punkt 3, lästern ist Sünde. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.